damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün nach einer längeren Winterpause. Das ist euer Podcast für nachhaltige Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und den Boden. Ich bin der Nils und ich bin hier mit meinem treuen Gefährten, dem Franz.
Hallo und herzlich willkommen. Klingt wie so ein Hund, wie du mich hier introduced hast. Aber ja, freut mich hier zu sein.
Sehr gut, kriegst gleich ein Leckerli dafür.
Oh, ich mag Hunde, da habe ich jetzt auch nicht so ein Problem mit.
Genau. Ja, wie schon angekündigt, war jetzt eine längere Pause über den Winter. Aber das soll uns
muss
nicht
mich,
davon abhalten.
Muss ich mich für entschuldigen? War meine Schuld. Ich bin, als wir die letzte Folge aufnehmen wollten, Mitte Dezember, musste ich leider ins Krankenhaus und war dann über Weihnachten bis Ende des Jahres auch da. Deshalb konnten wir leider keinen Podcast aufnehmen. Und jetzt ist so die erste Möglichkeit, wo ich wieder körperlich imstande bin, Podcast aufzunehmen. Leider muss ich auch nochmal dahin. Erst war ich über Weihnachten, ich habe im Januar Geburtstag, jetzt bin ich über meinen Geburtstag dann auch nochmal im Krankenhaus. Aber das soll die Freude nicht trüben. Wir werden ein bisschen vorproduzieren. Und was ich noch sagen wollte, als ich wurde operiert und dann lag ich auf so einer Überwachungsstation, ist so die Vorstufe zur Intensivstation. Und da habe ich dann, wir veröffentlichen ja unsere Podcast-Folgen immer freitags, und da habe ich so noch im Delirium auf mein Handy geguckt, da habe ich eine Mail gesehen, dass jemand gesagt hatte, oh, also war nicht so nett gemeint, oh, wo ist denn euer Podcast, ich habe den schon vermisst, und dann konnte ich aber leider nicht antworten, weil ich da noch nicht so zu imstande war. Aber hat mich gefreut, dass man direkt Feedback bekommt, wenn mal eine Folge ausfällt, fand ich ganz gut.
Ja, sicher sehr lieb gemeint. Vielen Dank dafür, lieber Zuhörer.
Das ist, ich habe den Namen leider vergessen und vergessen nachzugucken.
Ja, dir natürlich alles Gute, Franz, ne? Dass es weiterhin alles gut läuft und du schnell wieder bei vollen Kräften bist. Und schön, ja, dass das du dich jetzt auch hier dir ermöglicht hast, die Folgen noch mit aufzunehmen. Weil ich habe schon gemerkt, dem Franz ist das ganz wichtig, dass das hier mit dem Podcast weitergeht. Das macht ihm Spaß, das macht mir auch Spaß. Und wir lernen ja auch immer was dabei, was interessant ist. Jedes Mal, habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwas vorbereite oder wenn du irgendwas vorbereitest, besonders wenn du was vorbereitest, lerne ich natürlich dann am meisten.
Ja, auf jeden Fall. Und was wir da zum Thema Lernen noch sagen könnten, im Moment ist ja Vogelzählen angesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es wird eigentlich immer, jedes Jahr wird es größer publiziert. Im Moment ist die Stunde der Wintervögel, wo der Naturschutzbund NABU aufruft, eine Stunde lang die Vögel im heimischen Garten zu zählen. Und da haben wir beide auch mitgemacht natürlich und unsere Ergebnisse eingereicht. Also man setzt sich eine Stunde hin und schreibt dann alle Vögel auf, die man sieht. Es gibt auch so Vorlagen, wo man dann einfach nur die Zahl eintragen muss. Und wie lief es bei dir, Nils? Hast du irgendwas sehr Spannendes gesehen oder war mehr so die Standardvögel, um die es ja auch eigentlich ging?
Doch, ich fand es schon ganz schön spannend. Ich war bei meiner Oma im Garten. Die hat nämlich einen Garten, den man von dem Küchenfenster aus sehen kann. Und dort konnte ich dann schön an der Heizung sitzend nach draußen spinksen und habe ja, so ein paar Spatzen, Elster, einen Kolkraben und ein Rotkehlchen und Amseln und sowas gesehen. Wie war es bei dir?
Auch gut, sehr viel los, muss ich sagen. Ich kann auch vom Küchenfenster aus schön auf die Vögelchen gucken. Und es waren sehr viele Stieglitze dabei, die dann immer im Schwarm kommen und alle durcheinander fliegen. Dann ist es schwer, die Zahl auszumachen. Aber ich war doch sehr beeindruckt. War jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Aber es waren halt auch mehr so Gartenvögelbewohner, die man sich da angucken konnte.
Genau, kann man ja, dieses Jahr ist es ja dann schon vorbei. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse übrigens. Können wir ja in den nächsten Jahren.
Kannst du dir schon angucken? Die Zwischenstände kann man sich schon angucken. Genau, auf Platz 1. Was schätzt du, was ist der meistgesichtete Vogel laut Zwischenstand?
Ich würde mal schätzen, vielleicht sowas wie der Spatz. Das ist doch der Feldsperling.
Ja ich glaube, der Haussperling war auf 1. Auf 2 war dann die Kohlmeise, 3 Blaumeise und ich meine 4 war dann der Feldsperling. Also Sperling, Meise, Sperling was im Zwischenstand. Okay. Aber guckt es euch an, es ist super interessant. Man kann sich sogar für seinen Kreis die Zählungen angucken und was da viel ist. Also wer sich für Vögel interessiert, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber genug dazu. Ist ja jetzt auch vorbei. Ich glaube, im Frühjahr oder im Sommer gibt es das nochmal dann. Es gibt es immer zweimal.
Genau. Wenn wir das mitbekommen, können wir das ja auch ein bisschen vorher ankündigen und vielleicht können wir da das dann noch stärker begleiten. Aber Genau, genug davon. Gehen wir mal auf das heutige Thema ein. Es geht um Bodenproben. Da hatten wir ja auch schon vor einigen Wochen drüber gesprochen. Hatte Franz schon vorgehabt, so eine Podcast-Folge zu machen, weil das ein Thema ist, mit dem du dich beschäftigt hast, nicht wahr?
Echt? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Oder das angesprochen, also angeteasert?
Ja, nicht angeteasert, wir hatten im Privaten mal drüber gesprochen. Du hast mir erzählt, dass du mal Bodenproben im Studium sowas gemacht hast. Und dass das doch mal ein interessantes Thema war. Und das wurde dann immer weiter ein bisschen aufgeschoben, weil du dich natürlich auch gut vorbereiten möchtest. Ja?
Genau, ja. Sehr spannendes Thema, Bodenproben. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wissenschaftlich, als wäre das nur was für Leute, die es irgendwie wissenschaftlich oder für Landwirte, die es ganz genau wissen wollen. Aber das ist ein Thema, was eigentlich jeder, der einen Garten hat, interessieren sollte und was auch jeder machen sollte. Also Bodenproben sollte wirklich jeder, der effektiv seinen Garten bewirtschaften möchte, nehmen. Man muss es nicht, natürlich, aber ich finde es auch, selbst wenn man es jetzt, wir kommen natürlich gleich darauf, warum man das machen sollte, aber ich finde es auch so spannend, weil der Boden, das ist ja, wenn man Pflanzen hat, ist das ja dein Gut, der Boden, und dann auch wirklich genau zu wissen, woraus der besteht, ist eigentlich wichtig, finde ich. Deshalb Bodenproben, jeder sollte Bodenproben nehmen, und warum das so ist, das wisst ihr, glaube ich, am Ende der Folge dann.
Sehr gut. Lass uns doch einfach direkt mit einsteigen. Wenn ich in den Garten gucke, ist natürlich jedem schnell klar, dass eine wichtige Eigenschaft, die unsere Pflanzen zum Wachsen bringt, der Boden ist. Was ist denn am Boden so wichtig und warum sollten wir Bodenproben nehmen?
Es gibt eigentlich zwei Gründe, Bodenproben zu nehmen. Die eine ist die geläufigere und die andere ist ein bisschen außergewöhnlicher, mit der du aber ja in letzter Zeit konfrontiert wurdest. Hacken wir die erstmal ab, weil die ist für den Rest der Folge eigentlich nicht so wichtig. Und zwar, wir haben ja in der zweiten Folge über die Flut gesprochen. Und durch die Flut kamen ja auch sicher viele Verunreinigungen oder irgendwelche giftigen Schwermetalle zum Beispiel in euren Garten. Und ein Grund, Bodenproben zu nehmen, ist, den auf Schwermetalle untersuchen zu lassen, weil die Pflanzen können ja diese Schwermetalle auch aufnehmen. Und wenn ich die dann esse, dann habe ich ein Problem. Das muss nicht über eine Flut sein, das kann auch sein, dass es von Natur aus schon im Boden ist. Es gibt ja in der Eifel auch Bleibergwerke zum Beispiel. Und da drumherum, da kann man eigentlich aus seinem Garten, darf man eigentlich nichts essen. Ich weiß das bei meinen Großeltern, die haben auch früher da gelebt. Und da hat der Hund schon mal im Garten gegraben und dann auch immer diese Erde halt im Maul gehabt und der hat irgendwann eine Bleivergiftung gehabt und dann, wenn man das gesehen hat, da hat man halt auch keinen Bock drauf, das irgendwie zu kriegen. Deshalb Schwermetalle ist ein Grund, das zu untersuchen, dass man weiß, okay, ist mein Boden belastet und somit auch meine Pflanzen belastet. Jetzt habe ich viel geredet, vielleicht kannst du ja, ich weiß nicht, ich habe gehört, bei euch wurde das sogar angeboten, dass man das kostenlos machen kann, oder? Mit den Bodenproben zur Überprüfung, ob der Boden belastet ist.
Ja, wir haben das viel zu spät mitbekommen. Erst vor ein paar Wochen hat das ein Kollege aus dem Dorf erzählt. Genau, man hätte anscheinend Proben gratis einschicken können. Es gab da so eine Organisation, die das, ich glaube, vom Bundesland NRW organisiert hat. Und dann hätten wir dann die Ergebnisse dazu bekommen. Haben wir es leider nicht gemacht. Wir haben aber auch schon überlegt, einfach aus eigener Tasche eine Bodenprobe mal machen zu lassen, weil wir natürlich auch wissen wollen, können wir hier noch gut und sicher mit ruhigem Gewissen Gemüse anbauen oder sollten wir da erstmal oder sollten wir da die Erde abtragen oder was weiß ich was machen, um das vorzubeugen.
Genau. Genau. Also das ist dieser eine Grund, der ist für die meisten wahrscheinlich, das macht man einmal und wenn man dann nicht irgendwie eine Flut oder so hat, dann ist es eigentlich beim nächsten Mal nicht so relevant oft. Ist natürlich auch jetzt der nicht so spannend ist, kommen wir vielleicht mal zu dem anderen Punkt.
Und bevor zwar, das noch,
ja, Entschuldigung.
Du hattest gerade gesagt, Bleibergwerken. Was mir dazu noch einfällt, ich habe gehört, vor allem vor den, wann wurde denn das verbleite Benzin verboten? War das in den 90ern oder 80er Jahren?
Boah, ja, vor meiner Zeit auf jeden Fall.
Weit vor unserer Zeit, ja. Auf jeden Fall, bevor das verbleite Benzin verboten wurde, gab es nämlich auch in stark befahrenen Regionen Bleibelastung auf den Böden. Und ich glaube, in Ostdeutschland sind die noch länger mit verbleitem Benzin gefahren als in Westdeutschland. Und deswegen soll es dort, also ich habe da mal in Chemnitz mit jemandem so ein Projekt oder ein potenzielles Projekt untersucht. Und er meinte auch, dass der Boden mit Blei belastet ist durch den ganzen Verkehr, der dort war. Also da gibt es schon einige Gründe, wo so eine Verschmutzung oder eine Belastung herkommen kann.
Genau. Und das kann man halt hauptsächlich durch diese Bodenproben, da muss man halt extra angeben, okay, ich will auf Schwermetallbelastung zum Beispiel das untersuchen, wie man das macht, da kommen wir nachher natürlich noch zu und da kriegt man dann auch die Ergebnisse und wenn die dann zu hoch ist, dann kriegt man das auch sehr deutlich gesagt, dass das belastet ist. Kommen genau. wir aber mal jetzt mal. Ja, Entschuldigung, noch was.
Ja, ich wollte überleiten. Nee, ich wollte genau
so,
überleiten.
Ja, dann, nee, ich will dir deine Überleitung nicht wegnehmen.
Okay, danke sehr. Darf ich meine Folge moderieren? Genau, das war die erste Art, die du ja gerade angeteasert hast. Was ist denn mit der zweiten Art, von der du gerade erzählt hast?
Genau. Man kann natürlich auch beides auf einmal machen, aber das ist so der zweite Grund, warum man Bodenproben nimmt und ist eigentlich der öfter gewählte. Und zwar, dass man weiß, wie die Nährstoffversorgung im Boden ist. Also, dass ich weiß, ich habe von Nährstoff A, also Stickstoff zum Beispiel, wie viel habe ich da im Boden und wie viel muss ich noch dazu düngen, damit meine Pflanzen optimal wachsen können. Denn wenn das, was im Boden ist, ist natürlich, die Pflanze wächst trotzdem, aber wenn ich will, dass sie wirklich gut wächst und optimal, dann muss ich meistens noch dazu düngen. Oder ich sehe, okay, es ist schon sehr viel im Boden und eigentlich dünge ich immer so, weiß ich nicht, Pi mal Daumen haue ich da noch ein bisschen drauf und ich dünge eigentlich viel zu viel. Das sehe ich auch darüber dann. Das sehe ich natürlich erst, wenn ich weiß, wie viel im Boden ist. Und dann, wenn ich zu viel dünge, ist es natürlich schädlich für Umwelt und Tiere und natürlich auch für den Geldbeutel, weil das kostet natürlich immer. Deshalb, wenn man düngt, was ja die meisten Gärtner machen, sei es jetzt mineralisch oder organisches Düngen, muss ich natürlich vorher wissen, was ist an Nährstoffen schon im Boden. Außerdem wird bei der Bodenprobe auch oft noch der pH-Wert mitbestimmt. Das heißt, ich weiß, ob mein Boden zu sauer oder zu alkalisch ist und kann auch dementsprechend darauf reagieren. Und die Bodenart wird auch oft noch mitbestimmt. Das kann ich natürlich alles angeben, was ich wissen muss. Und die Bodenart, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, die ist auch wichtig, um zu wissen, was kann mein Boden überhaupt? Also wie gut kann der bestimmte Nährstoffe halten oder Wasser zum Beispiel. Genau, und das ist diese eigentliche Art der Bodenproben, das ist der Grund, weshalb ich sage, jeder muss Bodenproben nehmen. Klar, Schwermetallbelastung und so ist auch wichtig, aber das betrifft wahrscheinlich eher weniger als das mit dem optimalen Düngen.
Ah, okay. Das heißt, ich weiß dann im Grunde ganz genau, was alles in dem Boden drin ist, was kann mein Boden bieten und wie muss ich damit umgehen und vielleicht auch, was für Pflanzen kann ich dort anpflanzen.
Genau, oder wie muss ich ihn halt bearbeiten oder wie muss ich zudüngen, dass bestimmte Pflanzen, die vorher vielleicht nicht gewachsen sind, jetzt wachsen.
Du hast auch gesagt, Überdüngung ist auch schlecht für die Pflanze selber, habe ich gelesen. Dann kommt es zu einer Art Geilwachstum. Das heißt, die wächst sehr, sehr schnell und ist dann...
Das kommt immer darauf an, welcher Nährstoff zu viel gedüngt ist. Und die Pflanzen können auch nicht alles auf einmal aufnehmen, nehmen dann einen Nährstoff sehr viel auf und von anderen zu wenig. Das kann auch sein, dann hat man einen Mangel an bestimmten Nährstoffen, obwohl eigentlich genug da ist. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, aber es ist auf jeden Fall nicht gut für die Pflanzen und für die Umwelt natürlich auch nicht. Wir haben ja in der Landwirtschaft viel von Nitratauswaschung gehört, also wenn zu viel Stickstoff gedüngt wird, dann kommt das ins Grundwasser und belastet das. Ist natürlich im privaten Garten jetzt nicht so ein Problem, aber wenn man es verhindern kann, dann sollte man es natürlich verhindern.
Ja, da merkt man schon, dass der Experte da deutlich mehr Ahnung hat als ich mit meinem Halbwissen. Aber vielleicht kannst du mir auch sagen, wenn ich jetzt selber Bodenproben nehmen möchte, also ich möchte jetzt meinen Garten untersuchen, wie genau mache ich das denn?
Genau, kommen wir jetzt mal zum spannenden Teil. Also ne, ich habe ja gesagt, jeder soll Bodenproben nehmen, dann sollen wir ihnen natürlich auch erklären, wie man das macht. Also, wenn ich Bodenproben nehme, dann gibt es meistens, ich suche mir vorher einen Anbieter aus, zum Beispiel die Landwirtschaftskammer macht das, Raiffeisen macht das, online, ich verlinke euch ein paar, von denen ich weiß, dass es ganz gut funktioniert, in den Shownotes und da könnt ihr da gerne mal reingucken. Genau, ich gucke mir das dann an und meistens haben die Vorgaben, wie viel Gramm die brauchen. Ne? Also meistens ein halber Kilo ungefähr, den man an Bodenproben schicken muss. So, ja, dann gehe ich in meinen Garten und dann kommt es natürlich darauf an, was ich untersuchen möchte. Ich kann meinen Rasen zum Beispiel auch untersuchen lassen oder mein Gemüsebeet oder irgendwie meinen Waldgarten zum Beispiel, dann ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Beim Rasen zum Beispiel braucht man nicht so tief seine Probe nehmen, wie jetzt im Gemüsebeet. Aber ich denke mal, Gemüsebeet ist wahrscheinlich das, worauf wir uns hier spezialisieren sollten, oder? Also den Rasen, das ist eher was für die, die ihren englischen Rasen haben und den irgendwie optimieren möchten. Ich denke, wir bleiben mal beim Gemüsebeet. Also Gemüsebeet, sagen wir haben ein großes Gemüsebeet. Und jetzt könnte ich natürlich 10 Proben nehmen und die 10 Proben einschicken lassen. Das heißt aber, ich bezahle auch 10-mal diese Probe. Damit das Ganze ein bisschen günstiger wird, macht man sogenannte Mischproben. Das heißt, ich nehme viele Proben von meiner oft ja sehr großen Fläche und misch die zusammen und mache daraus eine Probe. Das heißt, ich habe jetzt nicht für einen bestimmten Punkt genau meine Ergebnisse, sondern für die ganze Fläche, die sind dann nicht so spezifisch, aber ich habe einen guten Überblick darüber. Also ich nehme dann jetzt, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man nimmt zum Beispiel, legt man so ein Raster darüber und nimmt dann alle, weiß ich nicht, alle 3 Meter eine Probe und macht dann immer so Vierecke oder so. Das kann man sich ein bisschen selber überlegen. Und es gibt auch die Möglichkeit, das einfach ganz zufällig zu verteilen, damit da nicht irgendwie, damit es halt wirklich zufällig ist, kann man machen, wie man möchte. Auf jeden Fall, wenn man dann diese Probe nehmen möchte, kann man entweder, ich habe hier sogar was vorbereitet, hier, der Nils sieht es jetzt, ich verlinke euch ein Bild, das ist so eine Sonde zum Bodenproben nehmen, damit kann man, sticht man, also es ist einfach so ein Zylinder mit einem Griff oben dran, damit sticht man in den Boden und zieht dann immer die gleiche Menge an Erde aus dem Erdreich, 25 cm tief ungefähr sollte man in den Boden stechen. Und das macht man dann halt an 10 Stellen. Wenn man so ein Ding nicht hat, gar kein Problem, dann haut man seinen Spaten 25 cm in den Boden. Das kann man sich ja vorher an der Fläche ungefähr markieren, wo 25 cm sind, dass man das immer gleich macht. Wir haben ja in der Folge mit den Studien und den Versuchen darüber gesprochen, dass man immer einheitlich arbeiten sollte. Ja. Und das sollte man hier auch machen, dass man wirklich bei jedem Proben nehmen, die Probe gleich nimmt. Weil das ist ja auch wie ein Experiment Auswertung.
Genau.
Genau. Und dann sammeln. Genau, und da steche ich dann halt 25 cm in den Boden mit meinem Spaten und steche dann so ein Stück ab. Und dann nehme ich mit dem Löffel einmal von oben bis unten gleichmäßig viel Erde ab und fülle die dann in Beutel oder so. Es gibt ja diese Gefrierbeutel zum Beispiel. Also das muss nichts Besonderes sein. Das muss einfach nur aushalten, dass es irgendwie gut in diesem Labor ankommt. Wir machen ja eine Mischprobe, dann füllen wir es erst in eine Schüssel, mischen das nochmal gut durch und dann nehmen wir da diese 500 Gramm in diesen Beutel, beschriften die dann, wer bin ich, das ist alles vorgegeben und dann schicken wir die an das Labor. Und dann warten wir.
Okay, also da hast du gerade schon meine nächste Frage beantwortet. Ich hätte nämlich gefragt, ob wir, ich habe das in Dokumentation in diesen Eisbohrkernen gesehen oder diesen Bodenbohrkern, wenn die dann irgendwelche Sedimentschichten untersuchen, die holen dann den Kern so raus, wie er ist und untersuchen dann Schicht bei Schicht. Also das machen wir nicht. Das heißt, wir mischen die Probe, die wir haben, mischen wir durcheinander.
Genau, das wäre eine andere Untersuchungsmethode. Die gibt es auch. Das ist die sogenannte Spatenprobe dann. Das heißt, man sticht so ein Stück Boden raus und hält den auch so, wie er ist. Also ne, diese Struktur behält man, holt den dann raus und dann untersucht man den vorsichtig von oben bis unten, macht dann die oberste Schicht ab, weil man mit dem Spaten das Ganze ja so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, nimmt man die oberste Schicht ab und dann untersucht man wirklich, wie sieht es aus, sehe ich, da kann man zum Beispiel dann Wurmgänge finden, man kann auf Kalk untersuchen, mit dem man so Salzsäure drauf gibt und wenn das dann so sprudelt, dann hat man ein hohes Kalkvorkommen. Und das ist mehr, um dieses Aggregat sich selber anzugucken. Das kann man auch analysieren lassen. Dann muss man aber mit so einem Stechzylinder wirklich so ein Stück rausnehmen und das halten. Damit kann man dann die Aggregatstruktur untersuchen lassen. Aber das ist wirklich was für Analyse von einer Uni oder so. Also das braucht man im privaten Garten nicht.
Okay. Eine Frage vielleicht doch zum Proben nehmen. Wie ist das mit der obersten Schicht, wenn da Vegetation drauf ist? Muss ich da bestimmte Teile rausnehmen oder wenn viele Steine drin sind?
Genau, ich denke mal, Steine muss man nicht rausnehmen. Das macht das Labor, weil die das Sieb haben. Da können wir gleich mal drauf angehen, weil ich habe den Prozess auch als Privatmensch. Ich schicke das da hin und kriege irgendwann meine Ergebnisse. Ich habe auch schon mal in meinem Studium diesen Prozess mit begleitet, wie es dann weitergeht, also was im Labor passiert. Können wir gleich gerne mal durchgehen. Da wird es gesiebt, deshalb muss ich die Steine nicht rausnehmen. Vegetation sollte ich schon, also wenn ich da große Pflanzenstücke drin habe, Wurzeln, die kommen raus. Also die sind nicht wichtig. Was vielleicht noch wichtig ist, wann man diese Proben nehmen sollte. Also es ist nicht irgendwann im Jahr. Man sollte es jetzt ungefähr machen zum Beispiel. Also Herbst bis Frühjahr, bevor die Vegetation losgeht. Kannst du dir vorstellen, warum man es nicht im Sommer machen sollte?
Könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn dort Pflanzen drauf wachsen, dass die Pflanzen vielleicht bestimmte Nährstoffe aus dem Boden ziehen und dann viel zu wenig davon im Boden sind, als es normalerweise der Fall wäre?
Genau, die Pflanzen nehmen ja die Nährstoffe auf und speichern die dann. Und deshalb verfälscht das mein Ergebnis. Deshalb sollte man das immer machen, wenn keine Vegetation drauf ist. Also jetzt zum Beispiel passiert da nicht viel. Wenn der Boden gefroren ist, ist es natürlich auch nicht so gut. Aber bevor es anfängt, das Ganze zu wachsen. Es geht auch noch, wenn es noch sehr klein ist, aber es wird halt dann immer ungenauer.
Okay, du hattest es eben kurz angesprochen. Was passiert denn jetzt, wenn wir die Proben genommen haben und wir entweder wie du analysieren sie selber oder wahrscheinlich schicken wir sie in ein Labor? Was passiert denn in dem Labor jetzt da mit den Proben?
Genau, also ich muss sagen, ich durfte auch nur zugucken und ein bisschen helfen dabei. Fangen wir mal an. Also als erstes, wenn ich die Probe, wenn die im Labor ankommt, wird die erstmal getrocknet. Also die muss ganz trocken sein. Bei mir, ich habe das zu Hause erstmal gemacht, da habe ich sie dann halt offen hingelegt, so ein bisschen verteilt und dann diese ganzen Aggregate, ne, also wenn da so Krümel drin sind, die habe ich alle klein gemacht dann, damit es besser trocknet und habe es halt trocknen lassen. Und dann, wenn es trocken ist, es gibt auch extra Trockenschränke, da sind dann irgendwie 100 Grad drin, dann geht es halt entsprechend schneller. Wenn es trocken ist, werden halt diese ganzen Aggregate zerstört, also ne, wenn es irgendwie zusammengeklumpt ist und dann wird es gesiebt auf 2,5 Millimeter, glaube ich, ungefähr. Wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Labor. Auf jeden Fall wird es dann gesiebt, dass die Steine alle rauskommen. Da sind ja sehr viele Steine drin. Und wir können ja auch die Bodenart bestimmen lassen. Da brauchen wir sowas nicht. Genau, dann wird es gesiebt. Und als nächstes wird es dann noch gemahlen. Also, wenn wir die Probe es kommt wieder auf die Analyse an. Bei mir war das jetzt eine Elementaranalyse für Stickstoff und Kohlenstoff. Es gibt auch noch andere Analysemethoden. Da kann es ein bisschen anders sein. Habe ich noch nie mitgemacht. Auf jeden Fall gehen wir einfach mal durch, wie ich es gemacht habe. Das ist auch so eine Standardanalysemethode für Stickstoff zum Beispiel im Boden. Und da wird dann das Ganze gemahlen. Das heißt, es kommt in so eine große Mühle, eine Schwungscheibenmühle heißt das, und wird halt klein gemahlen. Dann habe ich so ein sehr feines Pulver. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche. Also sieht dann aus wie sehr, sehr feiner Sand am Ende. Und das kommt dann ins Labor. Da durfte ich leider nicht mehr mit, wegen Corona. Und dann wird es in dieser Elementaranalyse wird es extrem erhitzt auf fast 1000 Grad und dann unter Sauerstoffausschluss verbrannt. Und dann wird irgendwie Sauerstoff hinzugefügt. Und dann die Gase, die dabei entstehen, werden dann analysiert. Und je nachdem, in welcher Zusammensetzung die da sind, ist so und so viel Stickstoff und Kohlenstoff im Boden. Genau, und dann sind die Ergebnisse da und dann kriege ich die als Privatperson oder als Franz, der seine Bachelorarbeit schreibt, zugeschickt. Und bei mir war es jetzt so, ich habe einfach nur die Ergebnisse bekommen. Wenn ich die als Privatperson kriege, dann ist meistens auch eine Düngeempfehlung dabei. Das heißt, ich weiß direkt, davon sollte ich so viel düngen, davon sollte ich so viel düngen und so weiter. Das war bei mir jetzt nicht, weil es nicht relevant war. Aber als Privatperson ist es doch sehr benutzerfreundlich. Das heißt, man kriegt genau gesagt, was die Ergebnisse mir sagen.
Oha, das hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr aufwendig an, über 1000 Grad. Wie?
Ja, die sind auch teuer, diese Dinger.
Ja, kannst du so ungefähr einschätzen, was sowas kostet?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es viel darüber geredet wurde, ob ich überhaupt da mit zugucken dürfte. Also ich durfte es nachher ja nicht. Wegen Corona wurde es ja abgesagt. Weil nachher macht er da was kaputt und die Analyse-Dinger sind so teuer und so. Ja.
Ach, das Gerät ist, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, die Probe
anzuschicken wäre teuer. Ach so, nein, können wir auch sagen, was die Probenanalyse kostet vielleicht vorher noch. Ist vielleicht auch ganz spannend. Man kann natürlich extrem viel analysieren lassen. Je mehr man analysieren lässt, umso teurer wird es. Ich habe nochmal nachgeguckt vorher, wenn ich jetzt wirklich die wichtigsten Nährstoffe untersuchen lasse, pH-Wert, Bodenart, die ist auch wichtig. Humusgehalt ist sicher auch interessant für Gärtner. Und eine Düngeempfehlung dazu, also dass mir das Labor auch sagt, was mir diese Ergebnisse sagen, dann kostet es so 30 bis 40 Euro. Wenn ich jetzt wirklich nur, wenn mich nur ein Parameter interessiert oder ich die Schwermetalle untersuchen lassen möchte, kann es auch günstiger sein. Also das fängt bei 10 Euro an und geht bis 150 oder so, wo man wirklich Sachen auch analysiert, die man jetzt nicht braucht als privater Gärtner.
Ja gut, aber das also ist ja noch.
Entschuldigung, ich denke, man sollte so mit 30 bis 40 Euro für eine gute Analyse rechnen.
Ja gut, das ist ja definitiv
und bezahlbar. Vielleicht, genau, ja, vielleicht ganz kurz dazu noch, man sollte das so alle 2-3 Jahre reicht es meistens, wenn man das macht. Wenn ich Landwirt bin, mache ich es jedes Jahr, weil ich darf nur düngen, also ich darf nur danach nach diesen Ergebnissen düngen, damit ich nicht zu viel dünge. Aber als Privatgärtner reicht es wahrscheinlich alle zwei Jahre das machen zu lassen, 2-3 Jahre.
Ah, sehr gut. Du, kontinuierlich beantwortest du meine Fragen, bevor ich sie stellen kann. Genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie verändern sich die kann sich denn der Boden verändern, wenn ich jetzt von einem Jahr aufs nächste schaue? Können die Werte ganz anders aussehen oder sagt man ja gut, wenn ich jetzt einmal einen sauren Boden habe, dann wird der immer irgendwie ein bisschen sauer bleiben, egal was ich mache?
Ja, also es kann sich schon verändern. Wir haben ja auch schon über stark zehrende und schwach zehrende Pflanzen gesprochen. Wenn ich jetzt Starkzehrer habe, die entziehen dem Boden natürlich sehr viel Stickstoff zum Beispiel. Und das heißt, ich habe im nächsten Jahr wahrscheinlich sehr wenig Stickstoff im Boden und müsste dann entsprechend mehr düngen. Wir können ja gleich noch darauf eingehen, was mir diese Ergebnisse dann sagen. Klar, ich kriege eine Düngeempfehlung, aber vielleicht, dass man auch ein bisschen die Idee dahinter versteht. Und genau, also es kann sich schon vieles ändern. Sowas wie Humusgehalt, der verändert sich nur sehr langsam. Gut, wenn ich jetzt, kann natürlich auch schneller gehen, wenn ich jetzt viel Flüge und stark zehrende Pflanzen habe und gar nichts für meinen Humusaufbau tue, dann geht es auch schon mal ein bisschen schneller. Aber es sind so Parameter, die sich sehr langsam verändern. Auch der pH-Wert, wenn ich da jetzt nicht, ich kann als Mensch natürlich immer sehr stark eingreifen in sowas, absichtlich. Mhm. Wenn ich da jetzt irgendwie Säure drüber kippe oder so, dann wird es sich natürlich auch ändern. Aber wenn ich ganz normal wirtschafte, dann sind das halt so Parameter, die sich nicht so stark ändern. Diese Nährstoffe sind halt das, was dann wirklich interessant ist. Und die Bodenart wird sich auch nicht ändern.
Okay, okay. Ja, mit dem pH-Wert hast du ja auch schon mal in einer vorherigen Folge angesprochen, dass das sehr wichtig ist.
Da habe ich eine Frage an dich. Weißt du, was man macht? Was macht man denn, um einen sauren Boden weniger sauer zu machen? Weißt du das?
Aha, ja, das weiß ich. Ich habe nämlich auch ein bisschen vorgelesen. Ich habe von Kalk
wenn jetzt,
gelesen.
Genau, genau. Ich wollte jetzt sagen, wenn mein Boden jetzt irgendwie zu sauer ist, was mit dem. Genau, man kalkt dann entsprechend. Hat bestimmt jeder auch schon mal von gehört. Kalken ist halt echt, um den pH-Wert dann auf einen. Meistens ist der Boden ja zu sauer. Und wenn ich dann kalke, dann wird der pH-Wert wieder angehoben und ich komme in ein entsprechendes Milieu, wo die Nährstoffe besser aufgenommen werden können und wo es nicht so lebensfeindlich ist. Meistens sind das ja auch nicht große Abweichungen. Aber ich glaube, gerade bei Rasen, ich kenne mich mit Rasen überhaupt nicht aus, aber ich glaube, da ist das besonders wichtig und klar, bei meinen Nutzpflanzen natürlich auch.
Genau, es gibt ja auch verschiedene Pflanzen, die wollen eher saure und eher weniger saure Böden haben. Ich habe auch gehört, Asche soll auch einen hohen pH-Wert haben.
Genau, genau. Könnte man auch nehmen, ist natürlich, da hat man natürlich auch wieder Nährstoffe mit drin, die man dann mit einbringt. Deshalb muss man immer so ein bisschen vorher überlegen, was für eine Auswirkung hat das dann auf meinen Ist-Zustand. Den Ist-Zustand kriege ich ja über die Bodenprobe raus. Und was macht es jetzt, wenn ich Asche drauf streue? Welche Parameter werden dadurch geändert?
Ja. Sehr gut, der Ist-Zustand. Jetzt waren wir gerade dabei bei den Ergebnissen, die wir von dem Labor bekommen. Was kann ich denn mit den Ergebnissen anfangen? Ich habe jetzt so ein paar Zahlen da stehen, ich habe mir auch schon mal eine angeschaut. Was sagt mir das denn?
Genau, also erstmal hatte ich ja gesagt, keine Angst, die Zahlen werden euch nicht einfach vor den Latz geballert. Meistens ist eine Düngeempfehlung mit dabei, das heißt, euch wird gesagt, ihr müsst das mehr düngen, das solltet ihr gar nicht mehr düngen und das, weiß ich nicht, ist genau richtig so. Jetzt ist es so, dass es zu allem, wie es immer so ist, im Deutschen natürlich Tabellen gibt. Das heißt, oder fangen wir anders an. Wenn man sagt, alles ist richtig, dann führt man immer eine sogenannte Erhaltungsdüngung durch. Das heißt, man düngt das, was rausgenommen wurde, um den Ist-Zustand beizubehalten. Und das sind immer, wenn man Dünger zum Beispiel kauft, sind immer Werte angegeben und das sind immer die Werte, die man düngt, wenn alles gut ist und ich einfach nur das erhalten will, wie es ist. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich von einem Nährstoff zu wenig habe oder zu viel. Das sind dann sogenannte Versorgungsstufen. Genau, Versorgungsstufen. Und in dem Ergebnis meiner Bodenprobe steht dann, in welcher Versorgungsstufe mein Boden ist. Zum Beispiel auf Stickstoff bezogen. Das heißt, wenn ich in der Versorgungsstufe A bin, ist das ein sehr niedriger Wert. Das heißt, ich habe zu wenig davon in meinem Boden. Das heißt, ich muss im kommenden Jahr, weil ich das ja am Anfang des Jahres mache, muss ich mehr düngen, als eigentlich zum Beispiel von diesen Düngeherstellern vorgegeben ist, weil ich ja wieder auf dieses Normalniveau kommen muss. Das heißt, wenn ich in der Stufe A bin, muss ich, das ist auch vorgegeben, muss ich das Doppelte düngen. Wenn ich jetzt in B bin, das heißt, es ist nicht sehr niedrig, sondern niedrig, dann muss ich das anderthalbfache düngen. C ist immer das, was anzustreben ist. Also man will immer in Versorgungsstufe C gelangen. Und dann düngt man einfach die einfache Menge. Kann aber natürlich auch sein, dass es zu hoch ist. Das ist dann entsprechend irgendwie E und F. Und die sind dann sehr hoch oder überhöht. Und dann kann es auch sein, dass man gar nichts düngen darf. Ne? Wenn man sagt, okay, es ist zu viel, ich dünge nächstes Jahr von diesem Stoff gar nichts. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass es für alle Nährstoffe gleich ist. Ne? Also ich bin nicht mit allen Nährstoffen immer in denselben Klassen, sondern das ist für jeden unterschiedlich. Kann natürlich auch gleich sein, aber jeder wird da einzeln berechnet. Und dann muss ich mir am Ende quasi meinen Dünger so zusammenstellen, wie es diese Klassen vorgeben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel bei Phosphor bin ich sehr hoch, dann muss ich entsprechend wenig düngen. Bei Kalium bin ich aber niedrig, das heißt, ich muss viel Kalium und wenig Phosphor düngen. So muss man sich dann zusammenklauben. Beim pH-Wert ist es natürlich so, das ist unabhängig davon, dann haben wir eben über die Kalkung gesprochen. Beim Humus, den ich auch oft, also der Humus ist der organische Kohlenstoff im Boden, wenn ich den analysiert bekomme, dann weiß ich natürlich, okay, ich muss, wenn der sehr wenig, also ein guter Wert sind immer so 5%, in der Landwirtschaft hat man den überhaupt nicht, aber im Garten ist das was durchaus anzustreben ist. Wenn ich dann irgendwie bei 1-2% bin, dann sehe ich, okay, ich muss Humusaufbau betreiben. Und was haben wir noch? Genau, wir haben ja noch, was auch noch wichtig ist, wir haben ja unsere Bodenart. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von der Bodenart gehört? Weißt du, was das ist?
Ich weiß, dass es lehmigen und sandigen Boden gibt und dazwischen noch ganz viele Unterstufen und dass das angibt, ob man auf dem Boden Gemüse oder nur Getreide oder sowas anbauen kann. Ist das richtig?
Ja, so ungefähr. Also die Bodenart, du hast schon ein paar gute Schlagwörter genannt. Die Bodenart ist die Korngrößenzusammensetzung. Das heißt, ein Boden besteht ja, wenn man nah ranzoomt, aus ganz vielen kleinen Körnern eigentlich. Und die Bodenart sagt mir jetzt, wie groß diese einzelnen Körner im Verhältnis sind. Also wie viel Prozent sind Sand, ist das Gröbste. Wie viel Prozent sind Schluff, das ist das Mittlere. Und wie viel Prozent sind Ton, das ist das Feinste. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung aus diesen drei Korngrößen ist, so ist meine Bodenart. Das kann dann ein lehmiger Schluff zum Beispiel sein oder ein sehr sandiger Boden. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, dass dann die Wasserhaltekapazität zum Beispiel sehr gering ist. Ne? Das sind sehr große Körner, das läuft einfach durch. Das Wasser bei Ton, die sind sehr fein, das hält dieses Wasser manchmal schon so gut, dass es Totwasser ist, das heißt, die Pflanzen können dieses Wasser gar nicht aufnehmen, weil es so stark an diesen kleinen Teilen gebunden ist. Und um jetzt den Bogen zu spannen, diese Bodenart, die ist wichtig, weil es für manche Nährstoffe wichtig ist, welche Bodenart ich habe, um dann zu wissen, wie viel ich düngen muss. Weil die Bodenart hat da einen großen Einfluss drauf, wie gut die Pflanzen diese Nährstoffe aufnehmen können. Bei manchen ist es immer gleich, zum Beispiel bei Phosphor ist es die Bodenart, glaube ich, egal. Bei Kalium muss man aber schon gucken, wenn man Sand hat, muss man weniger düngen und wenn man tonigen Boden hat, dann muss man mehr dazu düngen. Und deshalb sieht man, dass alle Punkte, die wir irgendwie analysieren lassen, die sind sehr wichtig für unseren später. Also es geht immer ums Düngen, hat man vielleicht schon gemerkt. Und auch zum Beispiel, Düngen klingt immer nach, okay, ich kaufe mir irgendeinen mineralischen Dünger im Großhandel und schmeiß dann die Körner auf mein Feld oder auf meinen Garten. Aber es ist ja nicht so, ne? Wenn ich irgendwie den Mist aus meinem Kuhstall oder auf meinem Hühnerstall dünge, das ist ja auch Dünger. Und es gibt auch Tabellen, wo ich sehen kann, welche Nährstoffe kommen durch diesen Hühnermist zum Beispiel in meinen Garten. Und dann kann ich auch demnach das Ganze düngen. Dann kann ich es natürlich nicht so gut separieren, dass ich einzelne Nährstoffe hinzugebe, aber dann kann ich es natürlich auch so ein bisschen steuern.
Ja, und man kann sich halt vor groben Fahrlässigkeiten bewahren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schon einen sehr, sehr hohen Phosphorwert haben und dann haben wir einen sehr, sehr phosphorreichen, selbstgemachten Dünger, dann wäre es vielleicht schlau, zumindest nicht so viel oder ihn nur sehr, sehr verdünnt auszubringen. Oder ihn halt mit jemandem abzutauschen, der vielleicht einen Dünger im eigenen Garten produziert hat, der weniger Phosphor hat. Aber es klingt ja schon mal alles sehr, sehr durchdacht und etwas kompliziert. Aber ich finde es gut, wie strukturiert dass du das hier aufdröselst alles. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in meinem Garten, also mein Garten hätte jetzt eine gewisse Größe. Ich sage mal, mein Garten hat jetzt eine Größe von 100 mal 100 Metern. Und ich möchte einfach ganz flächig dort Gemüse anbauen, der Einfachheit halber. Das heißt, es wäre alles für denselben Nutzen später. Würde ich dann aus dem kompletten Garten eine Bodenprobe machen, die ich analysieren lasse? Oder sollte ich da mehrere draus machen?
100 mal 100 Meter, das ist aber schon ein großer Garten.
Ich frage jetzt auch deswegen, weil du hast ja gerade eben schon gesagt, nach der Flut konnte man hier diese Bodenproben machen. Und ein Kollege von mir, der wohnt ungefähr 100, 200 Meter weiter auf der anderen Seite des Baches. Und die haben Bodenproben eingeschickt. Ich habe auch die Ergebnisse. Jetzt weiß ich nicht, kann ich diese Ergebnisse auch auf uns übertragen? Oder sagt man so, alle 30 Meter sollte man auf jeden Fall eine neue Probe machen?
Also euer Flut ist natürlich was sehr Spezielles, eure Flut. Da würde ich sagen, kann man nicht machen, weil wenn irgendwo, weiß ich nicht, was Bestimmtes ausgelaufen ist und da kommt dann eine Lache angeschwommen, die sich bei euch irgendwie niedersetzt, da würde ich, glaube ich, wirklich jeden Einzelnen untersuchen. Auf den Garten jetzt nochmal bezogen, wenn wir wirklich Nährstoffe oder so uns interessieren, dann ist es immer so, da wo es halt anders wird, ne? Klar, der Boden, eigentlich, wenn man es richtig macht, dann ist schon, wenn man am Hang ist, sollte man jede Höhenlinie Bodenproben nehmen. Also weiß ich nicht, alle Meter oder so, einmal eine Reihe und davon die analysieren lassen, weil sich das schon ändern kann. Wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben. Deshalb, wenn ich sage, okay, ich habe 100 mal 100 Feld, das ist natürlich schon extrem groß. Das sind ja zwei Fußballfelder. Aber wenn ich da überall das Gleiche drauf hätte, also wenn ich sage, das ist ein Feld von einem Landwirt, dann könnte man da auch nur eine Probe machen, also eine Mischprobe, ne? Man nimmt ganz viele und macht eine Mischprobe draus, weil ja überall das Gleiche angebaut wird. Ich gehe mal davon aus, dass überall die gleiche Bodenart ist und du bewirtschaftest es alles wirklich homogen gleich. In meinem Garten ist natürlich was anderes, ne? Gerade in der Permakultur oder auch im einfach organischen, nachhaltigen Gartenbau hat man ja viele Mischkulturen. Man hat mal hier das Beet, da das Beet und baut man vielleicht auch mal einfach zufällig irgendwo was an. Das kann sich das Ganze natürlich von Meter zu Meter ändern. Deshalb, wenn man sagt, okay, hier kommt es, muss man ein bisschen auf die Vegetation vielleicht auch gucken, hier wächst es irgendwie ganz anders oder dieser Teil des Gartens sieht irgendwie, da funktioniert Sachen gut, die in anderen Teilen nicht funktionieren, sollte man die vielleicht separat analysieren lassen. Ansonsten, wenn der Garten nicht zu groß ist, reicht eine Mischprobe.
Okay, du hast ja in unserem ersten beiden Videos haben wir ja auch in meinem Garten die Videos gedreht. Würdest du sagen, in diesem Garten wird da eine Probe reichen?
Genau, also ihr habt ja da eine große Wiese in der Mitte. Die müsste man natürlich separat analysieren, weil da ja die ganze Zeit immer Gras etc. drauf wächst. Die Beete drumherum, wenn die einen interessieren, würde man, glaube ich, mit einer hinkommen. Da ist es wahrscheinlich schon, gerade durch die Bäume und so, die dazwischen stehen, ist es wahrscheinlich, wenn man es wirklich einzeln untersuchen würde, schon unterschiedlich. Aber ich glaube, die Essenz würde man, also das, was, wo man sagt, okay, das ist wirklich wichtig, würde man auch mit einer Mischprobe hinbekommen.
Okay, sehr gut. Das ist ja durchaus dann machbar. Also wenn man sich jetzt vorstellt, was du gerade gesagt hast, unter 50 Euro für eine Probe und wenn eine Probe für einen kleinen bis mittelgroßen Garten reicht, kann man das ja wirklich nur empfehlen. Jetzt habe ich im Zusammenhang mit Bodenprobe und welche Nährstoffe im Boden vorhanden sind und welche Mängel vielleicht vorhanden sein könnten, bin ich über die Wörter Indikatorpflanze, über das Wort Indikatorpflanze gestolpert. Hast du damit dich schon mal auseinandergesetzt oder davon schon mal was gehört?
Ja, das ist natürlich ein Thema, wo man sich richtig eingraben muss, dass man sich damit auskennt. Ich bin, ich bin nicht so guter Botaniker, also ich kenne jetzt nicht, ich kenne schon viele Pflanzen, aber wenn ich so in meinen Vorlesungen gesehen habe, was nach oben geht, dann wird man doch sehr schnell sehr demütig, weil man merkt, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja. Deshalb, klar, also muss man sich vielleicht, ich habe so viel erzählt, du hast dich damit beschäftigt, aber du weißt, was eine Indikatorpflanze ist, oder? Vielleicht kannst du es kurz erklären.
Ja, ich kann es mal kurz umreißen, das, was ich mir jetzt angeeignet habe. Also die Indikatorpflanze soll praktisch auch eine Information über den Boden und was im Boden vorhanden ist und was für Mängel es im Boden geben könnte, aussagen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Garten gucke und ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, dort wachsen ganz viele Gänseblümchen, ist das ein Indikator dafür, dass der Boden eher sauer ist. So. Das heißt, je nachdem, was für Pflanzen und was für Beikräuter irgendwo wachsen, könnte man dann ablesen, was dem Boden fehlt, beziehungsweise wovon zu viel im Boden vorhanden ist. Könnte genau. das eine Alternative sein zu einer Bodenprobe?
Ja, also wenn man sich damit gut auskennt, kann man natürlich sehr gut auch, die wachsen ja meistens nicht auf der ganzen Fläche, sondern an bestimmten Stellen dann sehr gut. Da kann man natürlich sehr gut dann die Landschaft mitlesen. Ich glaube aber, es ist halt ein Thema, wo man sich sehr gut mit auskennen muss. Also ich muss wirklich wissen, welche Pflanze sagt mir was und kann das nicht auch Zufall sein, dass die da wächst? Deshalb sage ich, es ist ein sehr gutes Wissen und es hilft auf jeden Fall weiter. Aber ich denke gerade für nicht Anfänger, aber Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind wie ich oder so, ich würde immer die Bodenprobe zusätzlich noch machen. Und wenn ich sage, lass es 3 Jahre sein, einmal in 3 Jahren 30, 40 Euro ausgeben, dafür ist, also es interessiert mich halt auch persönlich immer, also es würde mich super interessieren, wie die Analyseergebnisse von meinem Boden sind und wie die Bodenart ist. Ich kann ja, also zu der Bodenart, es klingt mega trivial, wie groß diese Körnchen sind, aber es hat einen unglaublichen Einfluss darauf, wie die Qualität meines Bodens ist. Also das macht schon einen sehr großen Unterschied, ob ich einen Bodenpunkte technisch sehr weit oben oder sehr weit unten bin. Und die kann man nämlich auch selber bestimmen. Also wenn das einen, nur das interessiert mich, die kann man auch selber bestimmen, ist nicht so genau, aber es funktioniert auch selber und zwar mit einer Fingerprobe heißt das. Das heißt, es gibt dann so eine Vorlage, die sagt genau Step by Step, was du machen musst. Das heißt, du nimmst es erst in die Hand und versuchst so eine Wurst rauszurollen und wenn die dann ganz bleibt, dann machst du so weiter und wenn sie auseinanderkrümelt, dann ist es natürlich sehr sandig. Dann musst du so und so weitermachen. Und so wird es meist auch im Labor bestimmt. Aber die Leute haben das halt schon 100.000 Mal gemacht und wissen halt ganz genau, wenn die das, die brauchen das meistens, also brauchen das, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, brauchen sie nur zwischen den Finger reiben, dann wissen die schon ungefähr, welche Bodenart das ist. Es gibt natürlich auch eine sehr viel wissenschaftlichere Methode, aber die ist sehr aufwendig. Deshalb meine ich, gehört zu haben, dass, also es ist in vielen, für viele Privatgärten wird es dann wirklich nur mit dieser Fingerprobe gemacht, die aber sehr genau ist. Es klingt jetzt, wenn man da sehr viel Erfahrung hat, dann ist sie sehr genau. Und man kann es auch selber machen, ist dann aber nicht so genau, aber man kommt schon ungefähr hin. Also so ein, hört zwei auch, Kategorien verschätzt man sich dann.
Hört sich auch nach einem kleinen Experiment an, was man gerne mit Kindern machen kann, ne?
Genau, also es gibt viele Sachen, die man selber untersuchen kann in seinem Garten. Können wir vielleicht auch mal was zu erzählen? Ist vielleicht jetzt ein bisschen lang dann, das jetzt alles zu erklären. Aber es gibt viele Sachen, die man selber in seinem Garten untersuchen kann und die auch schon spannende Ergebnisse liefern.
Vielleicht noch ganz kurz zu den Indikatorpflanzen wollte ich noch abschließend sagen. Also genau, ich war da ganz auf deiner Linie. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, die haben ja auch immer einen gewissen Rahmen, wo sie wachsen. Und genau, was du sagtest, das Gänseblümchen wird ja nicht nur auf Böden, die genau diesen pH-Wert haben, wachsen. So, das kann es Zufall sein. Oder auch, wenn ich jetzt meinen Garten habe und dort gibt es dann zum Beispiel viel Phosphor, aber wenig Kalium und es ist sehr sauer. Und es wächst aber kein Indikator, der mir sagt, dass es wenig Kalium hat, weil einfach gerade kein Samenkotet hingefallen ist. Dann ist es natürlich, kann ich das dadurch natürlich nicht ablesen. Und genau, wie du das gesagt hast, also ich sehe es als eine Art Unterstützung an, wo man dann zum Beispiel auch genauer die Landschaft lesen kann, wenn du jetzt eine große Probe genommen hast von einem größeren Gebiet und du siehst dann auf der einen Ecke hast du mehr von dieser Pflanzenart und auf der anderen Seite mehr davon, dann könnte das heißen, vielleicht ist die Verteilung von diesem Nährstoff innerhalb des Gartens eher nach da geschiftet. Ja? Und was du auch noch gesagt hast mit den Bodenproben, ich fände es auch super spannend nachzuschauen oder über Jahre zu verfolgen, wie ist mein Humusgehalt, weil das ist ja immer so ein bisschen der Kampf, was man immer, also was ich bei ganz vielen Projekten schon gehört habe, die sagen, ja, wir müssen unseren Humus aufbauen, wir packen da richtig viel drauf, damit der Humus sich bildet. Und das mal wirklich als Zahlen quantifizieren zu können, dass man sagen kann, über die letzten 10 Jahre habe ich so viel Humus hier aufgebaut. Ich glaube, das ist, könnte ein ziemlich gutes Gefühl geben.
Fände ich sehr spannend. Ich habe ja gesagt, ne, Humus ist ja organischer Kohlenstoff. Und wenn wir unseren Humus aufbauen, sorgen wir gleichzeitig dafür, dass mehr CO2 im Boden gespeichert wird. Weil der Humus ist ja einfach irgendwann organische Substanz, die vorher gelebt hat. Ne? Seien es jetzt Pflanzen oder Tiere. Und bleiben wir mal bei Pflanzen, weil das ist meistens der Fall. Die haben ja das CO2 aus der Luft aufgenommen und gebunden. Und wenn wir dann, je mehr Humus wir haben, umso höher ist der Kohlenstoffanteil. Und so mehr CO2 haben wir im Boden gespeichert. Umgekehrt natürlich auch durch die intensivierte Landwirtschaft ist der Humusabbau In den letzten Jahren steigt, also er wird wieder aufgebaut mehr, aber gerade vor vielen Jahren ist es so gewesen, dass der Humus viel abgebaut wurde und dadurch auch viel CO2 wieder in die Luft gelangt ist. Also das ist ein großer Punkt, wie man CO2 auch einspeichern kann. Im Garten ist es natürlich im Kleinen, in der Landwirtschaft ist das Ganze dann im Großen.
Hast du ja auch gesagt mal, dass vor allem durch das häufige Pflügen, ne, der Humus mit Luft in Verbindung kommt, dann schnell wegrottet. Und das ist ja auch einer der Gründe, so wie ich das verstanden habe, warum wir möglichst wenig oder gar nicht umgraben wollen in unserem Garten.
Genau, es ist halt immer so, ne, das ist dann so auf Kosten der Zukunft. Also wenn ich das jetzt, ich habe noch guten Humus, ich kann das natürlich umgraben alles und der Humus wird dann umgesetzt, das heißt, die Nährstoffe werden auch mineralisiert und für meine Pflanzen verfügbar. Aber das ist halt ein Speicher, den ich irgendwann aufgebraucht habe. Und wenn ich dann keinen Humus mehr habe, dann ist halt mein Boden hin. Und bis der wieder aufgebaut ist, das kann viele Jahrzehnte dauern. Also Humusaufbau, das klingt jetzt, als würde es schnell gehen, es dauert sehr lange. Und deshalb ist das auch eine Investition dann in die Zukunft, wenn ich für einen guten Humusaufbau sorge.
Ja, glaube ich. Du hattest gerade eben noch ein anderes Thema angesprochen, was du noch kurz erwähnen wolltest. Oder?
Ich? Weiß ich nicht.
Bevor ich noch was zu Indikatorpflanzen gesagt hätte, dann muss ich mich verhört haben.
Boah, das ist eine halbe Stunde her. Keine Ahnung, was das war.
Okay. Weil ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es noch was Wichtiges, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest zum Thema Bodenproben und Boden?
Eben ist mir noch irgendwas eingefallen. Genau, wir zielen ja immer auf das Düngen an. Ne? Düngebedarfsempfehlung, also wie viel ich düngen muss. Und ich hatte ja schon gesagt, es klingt immer so nach mineralischem Dünger. Ist es natürlich nicht immer. Ich kann ja auch organisch düngen. Ich kann aber auch mit dem gezielten Anbau von stickstoffbindenden Pflanzen zum Beispiel düngen. Das heißt, auch da gibt es Zahlen zu, wenn ich jetzt Leguminosen anbaue, Klee zum Beispiel, wie viel Stickstoff der wieder in meinen Boden bringt. Das heißt, ich habe ja eine Rechnung, zum Beispiel, wie viel Stickstoff in meinem Boden ist. Und wenn ich dann sage, oh, ich brauche aber dieses Jahr sehr viel, dann muss ich nicht unbedingt mehr düngen. Ich kann auch zusätzlich noch eine stickstoffbindende Pflanze anbauen, die dann dafür sorgt, dass mehr im Boden ist. Kann ich ausrechnen, okay, wie viel muss ich dann noch düngen, um wieder auf meine Versorgungsstufe C zu kommen? Haben wir gesagt, ne? Das ist immer das, was erstrebenswert ist.
Ja, Klee, habe ich auch in dem Zusammenhang mal gehört, dass es gerne unter Obstbäume und Nutzbäume gepflanzt wird, weil wenn dort drunter Wiese wächst, Wiese zieht viel Stickstoff aus dem Boden, hemmt damit das Wachstum des Baumes und der Klee nun einmal nicht, genau. Und wenn man nichts pflanzt, dann wächst irgendwas dort. Von daher kann man das ja auch dann im Intercropping, also mit, wie nennt sich das, Mischkultur mit einsetzen, im eigenen Garten.
Genau, ja. Und das ist das Prinzip jetzt auch, wie es übrigens in der Landwirtschaft funktioniert. Ne? Da ist das Ganze natürlich sehr viel genauer. Also ich weiß ganz genau, wie viel ich dünge. Und ich weiß auch ganz, das wissen wir ja natürlich jetzt auch mit unserer Bodenprobe, ich weiß ganz genau jedes Jahr, wie viel in meinem Boden ist. Und danach wird dann berechnet, okay, ich baue diese Pflanze an, die entzieht meinem Boden so und so viel. Und dann, das heißt, das wird dann immer vorgerechnet. Ne? Dann muss ich so viel düngen, dann muss ich das anbauen und das. Genauso funktioniert es in der Landwirtschaft auch.
Macht mir richtig Lust, das Ganze mal selbst durchzuführen, muss ich sagen.
Können wir ja gerne mal machen, ne? Dass wir sagen, okay, wir suchen uns deinen oder mal irgendeinen Garten aus und dann analysieren wir mal und dann gucken wir mal und dann arbeiten wir mal ein Jahr quasi danach, die richtige Versorgungsstufe zu erhalten und dann gucken wir mal, ob es funktioniert hat.
Fände ich super spannend, ja.
Ja, ich auch, auf jeden Fall.
Super. Und
sonst habe ich nichts mehr, bin ich durch.
Sehr gut. Ja, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Das war jetzt auch unglaublich viel Wissen. Ich habe sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges dazulernen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn schon veröffentlicht habe, wenn die Folge online kommt. Ich habe auch einen Ratgeberartikel geschrieben, wo ich das Ganze ein bisschen verkürzt zusammengefasst habe. Wenn man einfach sagt, okay, ich will eine Bodenprobe nehmen, dann hat man diesen Ratgeber, kann dann Schritt für Schritt den abgehen und dann nach seine Bodenprobe abschicken.
Ja, wunderbar. Gibt es natürlich wieder auf unserer Website keepit-grün mit oe.de. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns das gerne zuschicken bei podcast@keep-it-grün.de. Diese ganzen Nachrichten werden von Franz gelesen. Wenn ihr also mal mir eine Nachricht schicken wollt, die der Franz nicht lesen soll, könnt ihr auch was zu nils@keepitgrün.de schicken.
Genau. Damit
das ja auch mal eine Möglichkeit geht
natürlich ist. Auch.
Richtig.
Ansonsten könnt ihr uns auch bei Instagram schreiben, das ist immer ein bisschen einfacher für viele. Oder bei YouTube einen Kommentar oder so, wie ihr möchtet.
Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir den Infoblock durch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann immer ihr es hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.